Der OMR Education Podcast. Heute Ask André.
Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute heißt es wieder Ask André und ihr habt uns Fragen geschickt für den Großmeister des Internets und ja, was soll ich sagen, er hat es wieder geschafft, alle Fragen zu beantworten. Und das wisst ihr auch, wenn es eure Frage in einer Ask André Episode schafft, dann gewinnt der Fragensteller oder die Fragenstellerin einen OMR Report seiner oder ihrer Wahl. Wie könnt ihr da euren Hut in den Ring werfen bzw. eure Frage in den digitalen Briefkasten von André Alper? Ganz einfach, schreibt eine Mail an report@omr.com, dann leiten wir eure Fragen weiter und vielleicht hört ihr dann eure Antworten auf eure Fragen dann in einer der nächsten Ask André Episoden. Wir reden heute über Best Practice bei Google Ad Search Kampagnen. Dann widmen wir uns dem Thema CPMs. Was ist da gerade los in dieser angespannten wirtschaftlichen Situation? Was denkt André, wie wird sich das weiterentwickeln? Und dann geht es auch noch um das Thema Google Ads und Kampagnenstruktur. Ihr merkt also, heute richtig budgetrelevante Themen auf der Agenda. Wir steigen rein in die aktuelle Ask André Episode mit dem digitalen Ninja des Internets, André Alper. Viel Spaß. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Heute mit dabei Pipedrive. Neues Jahr, neue Ziele und vor allem, wenn du im Bereich Sales arbeitest, egal ob in einem großen oder kleinen Unternehmen, hast du sehr konkrete Sales-Ziele, die du erreichen sollst und vor allem auch möchtest. Ein strategischer Vorteil ist es dabei, wenn du den Überblick behalten kannst. Und dafür brauchst du das passende CRM und das ist Pipedrive. Pipedrive ist mehr als nur eine stumpfe Pipeline. Pipedrive bündelt nämlich alle relevanten Informationen zu einem Kunden für dich. Darin findest du sämtliche Vertriebsaktivitäten und Gespräche und vor allem verpasst du auch so keine Nachfassaktionen und steigerst so signifikant deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es ist wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechtzufinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024.
Werbung Ende.
Moin Moin. Folgende Frage hat uns der Jamal per E-Mail aus Köln zugeschickt. Er fragt, was sind eure Best Practices bei Google Ads, Search-Kampagnen? Welche Anzeigengruppen verwendet ihr und welche Keyword-Optionen klappen am besten? Danke, Jamal, für deine Frage. Für die Hörer, ich habe mich entschieden, in mein Expertengremium, dem ich die Fragen teilweise, die mir gestellt werden, wo ich nicht möchte sozusagen, dass nur auf meinem Wissen die Antwort basiert, sondern ich hoffe, dass auf breiterem Wissen eine bessere Antwort rauskommt. Da gibt's ja zwei Kollegen, den Erik Siegmann und den Kai Rieke, die ich eigentlich immer in Anspruch genommen habe, um eure Fragen besser zu beantworten. Da habe ich jetzt noch eine weitere Person hinzugenommen, nämlich den Mike Metzen aus Berlin von der Agentur AdsDrive und die sind spezialisiert auf diesen ganze Google-Werbewelt und immer, wenn es um diese Google-Ad-Welt geht, da schnappe ich mir jetzt den Mike und frage den. Insofern, Jamal, der Mike lässt dir Folgendes freundlich ausrichten. Es lässt sich nicht pauschal beantworten, was man zuerst macht. Es hängt vom Geschäftsmodell ab. Das heißt, es ist halt schon sehr unterschiedlich, wenn du jetzt Versicherungen kaufst, wo, sag ich mal, eine längere Überzeugungsstrecke da ist oder du im B2B-Bereich tätig bist, wo es vielleicht gar keine direkten Conversions geben kann, sondern irgendwelche Zwischenschritte oder das eben E-Commerce ist. So insofern, es hängt erstmal stark vom Geschäftsmodell ab, aber direkt dahinter lässt sich eigentlich eine große, große Grundregel klar artikulieren. Und zwar geht man eigentlich immer vom Funnel her, von unten nach oben hoch. Das heißt, man macht die Sachen, die am nächsten an der Conversion dran sind, die macht man zuerst. Und dann sozusagen arbeitet man sich den Funnel hoch. Man könnte auch sagen, vom Spezifischeren ins Generelle. Das ist die grundsätzliche Richtung, wie man sich eigentlich rantastet, um möglichst vernünftig mit seinem Budget umzugehen. Es geht ja darum, jetzt nicht möglichst schnell möglichst viel zu machen, sondern zu versuchen, sich anzutasten, dass man immer mehr sozusagen schafft, Traffic ranzuholen und trotzdem eben versucht, sozusagen den Funnel nach oben zu drängen, so gut wie es eben geht. Das heißt, was man machen würde, wäre grundsätzlich die Sachen zuerst machen, die eben ein Pull-Marketing sind. Das heißt, wo der Kunde schon ein konkretes Bedürfnis artikuliert hat. Das heißt, der sagt schon, tralala kaufen und du bist derjenige, der tralala verkauft zum Beispiel oder anbietet. Das heißt, man würde mit den Google Ads, die im ganz normalen in der Suche stattfinden, mit denen würde man starten, mit Search Ads also Und wenn du ein E-Commercer bist, würde man wahrscheinlich auch den Shopping-Bereich direkt hinzunehmen. Da sind eben auch die Leute schon ganz klar mit einer Kaufintention unterwegs. Das heißt, die sind im Vertriebsfunnel schon ganz weit fortgeschritten und die Kaufentscheidung steht unmittelbar bevor. Und das ist eigentlich der Sweet Spot, wo man die eigentlich möglichst gut schaffen können müsste, zu holen. Ja, so, und wenn man das einige Zeit hat laufen lassen, dann kann man solche Sachen antesten wie das PMAX, also Performance Max, wo eben Google über seine Algorithmen versucht, dir Leute deiner Werbung deine Werbung zu Leuten zu bringen, die wahrscheinlich auch auf dem Weg sind, diesen Funnel weiter nach unten zu drängen, aber noch nicht ganz so weit sind. Wenn wir über den Display, das ist jetzt, sagen wir mal, was ganz viel im Bereich der Suche ist. So, ein anderer Bereich im Google-Werbeuniversum ist ja der Display-Bereich, sprich dort, wo Bannerwerbung geschaltet wird. Da wäre sicherlich der erste Schritt, das Retargeting anzuknipsen. Das heißt, dass man eben Leute angeht, mit Leuten spricht, die schon auf kommuniziert, die schon auf der, sozusagen bei dir waren zu Besuch, wo du eben auch schon eine Indikation hast, wofür die sich vielleicht interessiert haben könnten, um dann da eben zugeschnitten drauf Angebote an diese Kunden, die schon mal bei dir waren, artikulieren zu können. So, und wenn das gut läuft und funktioniert, dann kann man eben klassische Display-Ads, also sprich klassischere Werbebuchung über ein geeignetes Targeting oder vielleicht YouTube antesten. So, wenn wir in den Search-Bereich reingehen, nochmals vertiefend, da gibt es ja verschiedene Keyword-Optionen. Ja, das heißt, die Art, wie ich eben bestimmte Keywords bebuche. So, und da gibt es meistens eben Exact, Phrase und Broad heutzutage. Und auch da gilt das Gleiche wie vorher, ne? Erstmal das Spezifischere, Engere, Klarere. Das heißt, man würde auf jeden Fall erstmal tendenziell auf Exact gehen oder auf Exact und Phrase. Das ist ja beides relativ spezifisch. Phrase heißt, dass das Keyword, was du bebuchst, in einer längeren Phrase enthalten ist. Ja, das heißt, keine Ahnung, jemand googelt, wo kann ich Schokolade kaufen und du hast gebucht, Schokolade kaufen, dann würde dort eine Werbeanzeige ausgespielt werden. Ne? Und Exact heißt, jemand googelt exakt, ganz genau Schokolade kaufen und dann wird eine Anzeige ausgespielt. Das heißt, es sind sehr spezifisch, sehr eng, ganz klar. So, es kann natürlich sein, wenn man Exact und Phrase bucht und auch da wieder abhängig vom Geschäftsmodell, abhängig von der Branche, vom Suchvolumen und den Intentionen, die sich dahinter vielleicht verbergen, kann es eben sein, dass man eben auch schon vorher von Beginn an sozusagen broad einsetzt. Das ist die breiteste Art, die großkalibrigste Art sozusagen Keywords zu bebuchen. Normalerweise würde man so vorgehen, dass man erstmal Exact und Phrase bucht und das, was in Phrase gut funktioniert, dass man das dann in Broad antestet. So, bei Broad ist immer die Herausforderung, das ist halt sehr fuzzy, unscharf, ne? Wir wissen nicht genau, wie jetzt Google von dem bebuchten Keyword zu dem kommt, wo die Sachen dann, die Anzeigen dann wirklich ausgespielt werden. Das ist manchmal so ein bisschen ja, weit hergeholt. So, und da ist es eben so, da muss man, wenn man Broad bebucht, da muss man jetzt auch keine Angst haben oder Scheu davor. Das ist ganz normal, dass man das macht. So, das Einzige, was da eben wichtig ist, wenn man anfängt, in den Bereich Broad-Keyword-Buchung reinzugehen, dass man dann das Negativ-Management gut macht. Und Negativ-Management heißt, dass ich im Prinzip eben schaue, ich kriege ja einen Bericht raus, wo wurde denn dann wirklich meine Anzeige ausgespielt? Also sprich, bei welchen Keywords, nachdem ich gesagt habe, keine Ahnung, bleiben wir beim Beispiel Schokolade kaufen. So, und dann wird meine Anzeige vielleicht ausgespielt bei welchen Schokoladenersatz kann ich nehmen beim Kochen oder so. Und dann sage ich, okay, Mensch, das ist aber irgendwie, wenn da Schokoladenersatz steht, das ist dann für mich eigentlich keine relevante Zielgruppe, die damit erreicht wird, weil ich will unbedingt Schokolade verkaufen. So, und dann muss ich eben gucken, dass ich das Negativmanagement mache. Das heißt, dass ich dann eben den Google Search Ads sage, Mensch, wenn Schokoladenersatz gesucht wird, da bitte nicht meine Anzeige ausspielen, das macht für mich gar keinen Sinn. Ne? So, und insofern, das ist das Einzige, was man beachten muss, wenn man in diesen Broad-Bereich reingeht. Der braucht ein bisschen mehr regelmäßiges Nachhalten und Management, dass man eben wirklich guckt, dass man das ausschließt, was für einen nicht relevant ist bei den sag mal, Zielgruppen, die über die breit gestreuten Keywords bebucht werden. So. Also Jamal, ich hoffe, was dir Mike und die Kollegen von AdStrive weitergeben wollten, hilft und du bist noch erfolgreicher in deiner Werbung bei Google. Ciao. Der Rainer fragt uns via E-Mail. Noch sind die CPMs bei auktionsbasierten Werbeplattformen stabil. Doch was passiert eigentlich, wenn eine vollumfängliche Rezession inklusive Einbruch des Werbemarkts kommt. Wie wir gesehen haben, sind die CPMs gestiegen, als 2020 aufgrund der Unsicherheit des Lockdowns Werbebudgets zurückgefahren wurden. Das widerspricht ja eigentlich der Logik des Auktionsmodells, wo es bei zurückgehender Nachfrage eigentlich günstiger werden müsste. Aber offenbar haben die großen Werbeplattformen darauf geachtet, ihren Volumenverlust durch höhere Preise auszugleichen. Wenn es bei einem größeren Rückgang der Werbeausgaben eine ähnliche Dynamik gibt, würde es ein Teufelskreis entstehen. Immer höhere CPMs würden zu einem zunehmenden Abziehen der Werbebudgets führen, vor allem aus dem Performance-Marketing. Haben die Plattformen für diesen Zweck einen Fail-Safe-Switch eingebaut? Oder gibt es ein gewisses Plateaus, bei dem die CPMs nicht mehr steigen können? Oder würde das Auktionsmodell auch dann in eine weitere Richtung greifen, wenn die Preise wieder nachlassen, um mehr Nachfrage zu generieren? Bei der letzten großen Rezession 2008, 2009 war ich leider noch nicht groß genug, um das miterlebt zu haben. Aber die ersten Auktionsmodelle gab es ja bereits damals, oder? Gibt es vielleicht Erfahrungen, wie man da aufbauen könnte? Also Rainer, schöne und sehr schöne, schwierige Frage. Wir haben jetzt nicht eine eindeutige Antwort darauf. Ich glaube, die Frage ist halt, wurde weniger Werbung geschaltet? Ne? Also jetzt, wenn wir jetzt an diese 2020-Phase denken, an den Anfang von Corona, da wurde ja weniger Werbung geschaltet und tatsächlich ist es eben so, dass die Leute, aber das nur ganz, ganz kurz der Fall war, meinem Verständnis nach oder meiner Beobachtung nach, und es gab sicherlich Firmen, die halt auch gar keine Werbung mehr geschaltet haben. Ne? Ein Amazon hatte das ja ganz klar gesagt, ein Airbnb hatte das ganz klar gesagt. Also alles, was Reise war, war eben weggefallen. Und weil das einfach eben erstmal nicht mehr akut war zu reisen. Ne? Aber ich glaube, man muss halt eben gucken auf die verschiedenen Branchen. Und ich glaube, da unterscheidet sich das Spiel doch dann sehr, sehr stark. Und vielleicht ist das eben so ein bisschen deine Wahrnehmung auf dem Thema vielleicht sehr aus deinem Geschäftsmodell, aus der Firma, für die du aktuell arbeitest, gedacht. Weil was man trotzdem gesehen hat, ist, diejenigen, die vorher multichannelmäßig gearbeitet haben und dann eben offline gar nicht mehr arbeiten konnten, die haben eben nur noch die Chance gehabt, online die Leute zu erreichen. Und das haben sie auch gemacht, aber auch nicht so sehr viel, weil die Conversion-Raten, die waren ja geradezu unter die Decke geraten am Anfang von Corona, weil einfach alle nur noch online bestellt haben. Das heißt, auch da hat man dann einfach wahrscheinlich mehr Werbung gebucht, aber die war eben günstiger. Man hatte die Möglichkeit, pro Besucher mehr zu verdienen, weil die Conversion-Raten hoch sind. Also hat man auch seine Gebote nach oben angepasst, weil man sich gesagt hat, Mensch, kann ich mir ganz gut leisten, ne? Und ich glaube, letztendlich, die Beobachtung, wie das eben laufen könnte oder was da relevant sein könnte, hängt halt stark davon ab, welche Zielgruppe du wann auf welchem Inventory erreichen willst, ne? Bei Google gab es ja schon in den Jahren vor Corona, da möchte ich dir auch einen Artikel empfehlen auf OMR, der hieß Wachstumsgrenze erreicht, Google streicht eine Kernmetrik aus dem Quartalsbericht. Der war vom Februar 2020, also da war Corona schon am Kommen, aber das war sozusagen noch nicht der Grund für dieses Phänomen, was beschrieben wurde. Und was du eben gesehen hast in diesem Quartalsberichten von Google, wo sie eben berichtet haben, wie viele Klicks es eigentlich in deren Universum gibt und wie der durchschnittliche Klickpreis sich entwickelt. So, und auch da gab es eben, da konnte man schon diese, sagen wir mal, Corona-Sachen absehen. Aber was eben spannend ist, ist da gab es halt immer mehr Klicks, aber die Klicks wurden im Durchschnitt günstiger. Ne? So, insofern will ich sagen, vielleicht ist das eben doch eine Beobachtung aus einer Schießscharte. So, was ist jetzt aktuell das Problem? Wir haben ja sozusagen eine Kaufzurückhaltung auf jeden Fall. Also wir haben eine drohende Rezession. Und jetzt ist eben die Frage, wie kann das sein, dass jetzt trotz, wenn die Rezession wirklich da ist und wenn sich die Leute wirklich Sorgen machen, dann werden sich die Werbetreibenden auch Sorgen machen und eben zu einer Zurückhaltung sozusagen sich drängen in ihrem Werbeverhalten. Und diese Zurückhaltung, die müsste dann zu fallenden Werbepreisen führen. Ne? Das ist ja die Logik, von der du ausgehst. So, was ich aber glaube, was passiert, also das kann man auch wieder am Beispiel der Suche ganz gut zeigen. Nehmen wir an, keine Ahnung, du verkaufst irgendwas ganz Einfaches. Du verkaufst Handyhüllen, ja. Die Leute aus dem Suchbereich, die haben ja immer ganz solide Daten. Und was man eben schon gesehen hat, ist, dass allein die Suchvolumina auf wichtigen E-Commerce-Begriffen oder transaktionalen Begriffen, wo eben viel Werbung geschaltet wird, dass die zurückgegangen ist. Das heißt, nehmen wir an, gestern haben die Leute, keine Ahnung, 10.000 Leute pro Handyhülle pro Monat gesucht und jetzt ist halt eine Zeit von Angst und Sorge, weil eben ein Krieg nicht so weit von uns tobt und jetzt suchen halt nur noch 5.000 Leute Handyhülle. Das heißt, die Anzahl der Suchen hat sich halbiert. So, und jetzt gibt's halt immer noch die gleiche Anzahl Werbetreibender. Und die müssen halt mehr bieten, um an diese, sagen wir mal, viel, viel weniger Suchenden zu kommen. So, und dann gibt's noch ein weiteres Problem oder eine weitere Herausforderung. Aktuell sind im E-Commerce-Bereich, ne, das ist ja der besonders betroffen ist aktuell oder ja, einer von den Bereichen, die besonders betroffen sind. Was man da eben auch feststellt, also zum einen eben, es wird weniger gesucht und wenn man die schafft zu gewinnen über einen Online-Marketing-Kanal und die auf die eigene Website kommen, sind eben teilweise die Conversions schlechter, ne? Das heißt, die Leute überlegen sich länger und mehr und über einen längeren Zeitraum, ne? Also auch die Conversion-Strecken bei den Leuten, die so in irgendwelchen Abo-Themen leben, also da, wo es Recurring Revenues gibt, ich weiß nicht, Versicherung, Handytarife und so, da sieht man eben auch, das sind ja typische Geschäftsmodelle, wo so eine Multi-Touch-Erlebnisse, also die Kunden sind mehrfach mit dem Werbetreibenden in Kontakt, bevor sie dann wirklich abschließen. Und diese Zeiträume vom ersten Kontakt bis zum Abschluss, die misst man ja auch, die versucht man auch zu erfassen. Und da sieht man eben, dass diese Zeiträume aktuell länger werden, plus die Conversion-Raten gehen runter. Und das macht sozusagen auch, dass das Werben teurer. So, und was man eben auch sehen muss, wenn man sich so ein bisschen den Markt anguckt, dass das Management von Marketingbudgets, historisch zumindest, sagen wir mal in den letzten Jahren eben seit der letzten Krise, also seit 2008, 2009, die letzten 10 Jahre sind, 10 Jahre plus, sind eigentlich eher Topline getrieben gewesen. Was meint das? Und das heißt, dass eben das Marketing typischerweise eben Umsatzziele hat, ne? Topline ist, wie viel Umsatz mache ich und Bottomline ist, was kommt denn bei raus, ne? Was kriege ich als Gewinn und Ergebnis nach Abzug aller Kosten? So. Und das Marketing war die letzten 12, 13 Jahre Topline getrieben. Das heißt, man hatte eben auch als Kennzahlen, um den eigenen Marketing-Erfolg zu beschreiben, hatte man eben auch solche KPIs, also Erfolgskennzahlen wie KUR, Kosten-Umsatz-Relation. Das heißt, zu welchen Kosten schaffe ich, wie viel Umsatz reinzuholen? So, und jetzt musst du dir vorstellen, ein großes Unternehmen, was eben so einmal eingeschwungen ist über 10, 12 Jahre, so sein Marketingbudget zu planen und eben zu sagen, hier, Marketingabteilung, auf dem Kanal habt ihr bitte folgende Umsatzziele. So, und wenn sie diese Umsatzziele erreichen wollen, und dann haben wir gesagt, und dann suchen noch weniger Leute und die haben noch schlechtere Conversions, dann weißt du, dass die bereit sind, deutlich hochzugehen mit dem Werbebudget. Und das ist eigentlich sozusagen dieses Widersprüchliche, was aktuell stattfindet. Und man muss eben sehen, ein großer Werbetreibender, der eingeschwungen ist, eben so eine Topline zu optimieren, da muss man eben auch sagen, da muss man eigentlich mal reinschauen in die Unternehmen. Und da gibt's auch, sag mal, Herausforderungen, die sich auch gar nicht so schnell lösen lassen. Das heißt, vielleicht haben die gar nicht die Möglichkeit, gut zu sehen, welches Produkt oder welche Produktkategorie eigentlich welchen Gewinn abwirft, um zu zeigen, Mensch, das lohnt sich vielleicht gar nicht, was wir da machen, oder wir machen da jedes Mal Verlust, wenn wir diesen Umsatz reinholen von dieser Art zu diesem Preis. Ne? Und das heißt, dass die Unternehmen teilweise jetzt, was du ganz stark siehst in der ganzen Branche, ist eigentlich, dass es ein Umwälzen und eine Veränderung in den Unternehmen gibt, dass eben von der Topline zu einer Bottomline-Optimierung gegangen wird. Aber ich muss eigentlich erstmal das Unternehmen fähig kriegen und die technischen und Kennzahlensysteme im Unternehmen so weit kriegen, dass die überhaupt fähig sind, die Bottomline zu erfassen. Natürlich ist es viel eleganter, Bottomline zu optimieren, aber die Geschäftsmodelle sind eben komplex. Das ist nicht immer ganz so einfach. Und die Systeme werden jetzt nach und nach dahingehend umgebaut und dann wird das Marketing erstmal wieder neu aufgekehrt, so dass man es eben wahrscheinlich macht, immer nur dort wirbt, wo man auch einen wirklichen Gewinn erzielt. Und das heißt eben, Erfolgskennzahlen werden sicherlich in Vordergrund rücken, sowas wie der Return on Advertising Spend, also Return nicht meint Umsatz, sondern wirklich gewinnorientiert. Ne? So, und wenn das passiert, wenn die Leute dann nur noch dann werben, wenn sie Gewinn machen, dann wird sicherlich zu einem Absenken der Preise kommen. Aber die Frage ist eben, wie schnell schaffen die Unternehmen sozusagen ihre interne KPI-Logik, weißt du, wenn es dann ein Marketingverantwortlicher ist, der wie jedes Jahr rollierend sein ein Jahresbudget und Umsatzziele plant, ne? Das klappt nicht so schnell und so. Und dann müssen halt dieses Wissen um den veränderten Markt muss erstmal selbst in den mittelständischen Konzernen einmal die unternehmenshierarchischen Ebenen nach oben purzeln, bis wirklich alle begriffen haben, hey, puh, hey, wir können eigentlich nicht auf Umsatz zielen, das funktioniert so nicht, das tut gerade zu weh, der Umsatz wird eigentlich zu teuer gekauft. So, und ich glaube, da müssen erstmal sozusagen, manchmal klappt es auch nicht mit der Kommunikation von so komplexem Fachwissen, die Hierarchieebenen hinauf insbesondere, das heißt, es dauert einen Moment, manchmal funktioniert es nicht, dann müssen die Leute durch Schmerzen lernen, dann dauert der Lernprozess eben ein bisschen länger und ich glaube, dass also es ist eine interessante Zeit, weil ich glaube letztendlich, jetzt ist eigentlich der Moment, wo sich die Spreu vom Weizen trennt von der Qualität der Werbetreibenden. Ne? Diejenigen, die fähig sind, durchzumanagen, bis auf so eine Gewinnebene, die werden einen immensen Vorteil haben, weil die werden weiterhin dort mutig bieten, bei den Auktionsmodellen, wo es sich für sie lohnt. Und diejenigen, die quasi eher umsatzorientiert denken und nicht schnell genug schaffen, diesen Schwenk zu schaffen, die werden extreme Schmerzen erleiden, bis hin zu, ja, vielleicht auch gar nicht mehr gut gehen. Wir hatten ja Pleiten nicht nur bei den Retailern auf der High Street, also sprich in den Einkaufspassagen. Da sind ja auch Filialisten schon mal pleite gegangen jetzt in der aktuellen Phase. Sondern wir haben das ja auch gesehen, dass das erste E-Commerce-Händler in die Insolvenz gerutscht sind. Und ich glaube, das könnte immer noch passieren, immer dann, wenn man eben nicht schnell genug schafft, diese Transformation in seinem Werbedenken hinzukriegen. Ne? Also am Ende des Tages muss man schauen, dass man dort wirbt, wo man Gewinne macht und nicht nur sich Umsatz kaufen um jeden Preis, sondern man muss einfach eine deutliche Ebene tiefer drillen in dem Return, in dem, was unten Bottomline bei den eigenen Marketingbemühungen bei rauskommt. Also Rainer, wie du siehst, auf deine komplexe Frage nicht eine direkte Antwort, aber zumindest hoffentlich einige hilfreiche Denkanregungen für dich, um zu versuchen, das Thema auf einer anderen Ebene nochmal gut zu erfassen und für dich greifbar zu machen.
Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Was machst du vom 4. bis zum 6. Juni 2024? Ich kann dir sagen, was eine Delegation von OMR Education in dieser Zeit macht. Die sind in Karlsruhe auf der LearnTech unterwegs, der Place to be für die digitale Bildungsbranche. Die LearnTech ist eine Fachmesse mit einem begleitenden Fachkongress, wo es die Top-Trends zum digitalen Lernen in der Schule, der Hochschule oder im Beruf gibt. Dort werden mehr als 400 nationale und internationale Unternehmen vertreten sein und dort die neuesten technologischen Lösungen zeigen, denn Lernen hat sehr viel mit Technologie zu tun, zum Beispiel mit dem Metaverse oder mit künstlicher Intelligenz. Das kannst du da alles vor Ort selbst ausprobieren, erleben und überlegen, wie du damit gutes Lernen gestalten kannst. Egal ob Mittelstand, E-Learning-Einsteiger oder für echte Experten, also was zum Mitmachen und für den Fachaustausch. Und wie gesagt, wir sind davon so überzeugt, dass wir Leute von uns nach Karlsruhe schicken. Und das nicht zum ersten Mal zur LearnTech. Also geh jetzt mal auf learntech.de und mit dem Code -20 bekommst du 20 Euro Rabatt auf alle Messetickets.
Werbung Ende.
Die Annika fragt uns über E-Mail zum Thema Google Ads Kampagnenstruktur. Vor 3 bis 5 Jahren war es Best Practice, dass pro Keyword eine Anzeigengruppe erstellt wird, damit der Anzeigentext zum Keyword passt. Google weicht seit einigen Jahren die Keyword-Option immer weiter auf, beziehungsweise streicht sie komplett. Und die Frage ist, wie filigran in 2023 eine Kampagnenstruktur eigentlich noch sein muss, damit Google dieser Kampagnenstruktur im Google Ads-Konto eben keinen schlechten Qualitätsfaktor beimisst. Ein konkretes Beispiel. Danke, Annika, das hilft auf jeden Fall, dich besser zu verstehen. Das Wortgruppe-Keyword Sofa kaufen löst eine Anzeigenschaltung aus bei dem Suchbegriff Couch kaufen und Couch mit Bettfunktion kaufen. Couch kaufen würde ich noch verstehen, aber für Couch mit Bettfunktion kaufen gibt es in jedem Fall eine bessere Zielseite, was wiederum die User Experience steigert und demnach die Nutzererfahrung auf der Zielseite. Nebenbemerkung von mir schon mal an der Stelle, wahrscheinlich auch die Conversion. Sollte ich mich auf mein Hauptkeyword Sofa konzentrieren in Verbindung mit den relevanten Ergänzungen wie mit Bettfunktion oder sollte ich die Anzeigengruppen kopieren und auch Anzeigengruppen für die Synonyme erstellen, zum Beispiel Couch mit Bettfunktion und einen höheren Aufwand beim Ausschluss der Suchbegriffe im Kauf nehmen? Danke für deine Frage, Annika. Die ist in jedem Fall spannend. Ich hoffe, ich schaffe die kurz und knapp und hilfreich zu beantworten. Ich glaube, heutzutage ist und deine Denke vom Qualitätsfaktor und der Zielseite und der User Experience und damit auch der Conversion-Rate, ich glaube, die Denke ist genau das, was dich lenken sollte. Das heißt, heutzutage würde man es wahrscheinlich so machen, dass man die Zielseite sich anschaut und passend zur Zielseite eben immer eine entsprechende Ad-Group baut. Das heißt, dass man eben die eine Ad-Group eben targetet breiter Sofa und die andere Sofa mit Bettfunktion, das wäre die nächste Ad-Group, wenn das auch eine andere Ziel-URL ist. Also das heißt, ich nehme an, es ist eine Art Online-Shop für Möbel und in Couchen gibt's halt eben irgendwo du hast halt irgendeine facettierte Navigation. Das heißt, man kann halt eben noch mit Filtern sich, sagen wir mal, wenn man in der Sofa-Kategorie ist, da sind halt sehr, sehr viele Sofas und ihr habt eben für den Kunden Filtermöglichkeiten in eurem Online-Shop-System und dort ist eben eine Filterung innerhalb von Sofa mit Bettfunktion. Für diese neue Ziel-URL, die man dann sozusagen erreicht, wenn man sich Sofas mit Bettfunktion oder Couches mit Bettfunktion anschaut, dafür würde man eine eigene Ad-Group schalten. Das heißt, es gibt schon eine Überschneidung irgendwo. Also das kann immer noch passieren. Das heißt, du könntest immer noch überlegen, bei der Ad-Group, die das breitere Thema erfasst, so wie Sofa, dass du dort als Negativ-Keywords in die Kampagnen einbuchst, sowas wie Bettfunktion oder Ausziehbett oder sowas in der Richtung. Das könnte man machen, aber wenn es eine kleine Überschneidung gibt, ist es, glaube ich, nicht so kritisch. Man kann in jedem Fall Synonyme gruppieren. Das würde man in jedem Fall heutzutage immer so machen. Und wie gesagt, man kann bei dem Oberbegriff ein bisschen was in Negativ-Keywords abarbeiten, aber tatsächlich würde ich das sozusagen stark empfehlen, von den Ziel-URLs, auf die man den Traffic schickt, auszudenken und die zu benutzen als einen goldenen Schnitt sozusagen, um zu gucken, wonach man die Anzeigen gruppiert. Also insofern in diesem Fall ein rarer Fall, wo die Antwort ein bisschen fast kompakter ist als die Frage. Annika, ich hoffe, es hilft dir trotzdem gut weiter und deine Kampagnenstrukturen im Google-Universum werden besser.
Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Immer bewundernswert, was André Alper, Kai Rieke und Erik Siegmann sich da einfallen lassen, um eure Fragen da zu beantworten. Ihr wisst, jede Frage, die ihr heute gehört habt mit der passenden Antwort, bringt seinem oder ihrem Fragesteller, Fragestellerin einen OMR-Report seiner oder ihrer Wahl ein. Über einen OMR-Report dürfen sich freuen der Jamil, der Rainer und die Annika. Wenn ihr auch mal einen gratis OMR-Report abstauben wollt und obendrauf als Kirsche auf der Sahne noch eine individuelle Antwort auf euer digitales Problem von André Alper bekommen möchtet, dann packt eure Frage einfach in eine E-Mail, schickt die an report@omr.com. Wir leiten die weiter an André Alper und vielleicht seid ihr dann Teil einer der nächsten Ask André-Episoden und bekommt dann nicht nur die Antwort, die ihr gerade für euer digitales Problem braucht, sondern gewinnt auch noch dafür einen OMR-Report obendrauf. Dazu noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst, wo ihr die OMR-Reports findet, unter omr.com/report. Da haben wir mittlerweile eine riesengroße Bibliothek an unterschiedlichsten Themen aufgebaut. Ihr findet da eigentlich zu jedem Online-Marketing-Thema, wo euch der Schuh drücken könnte, auch das passende Fachbuch bzw. Praxisbuch. Das wisst ihr, da sind ganz viele Best Practices drin, Checklisten, Templates und vor allem das Wissen von den klügsten Köpfen der Branche, die wir kennen, die das auch schon in der Praxis einmal ausprobiert haben. Das reicht von allen Themen aus dem Meta-Universum hin zu E-Commerce-Themen, Google Ads oder ganz frisch sind wir auch mal in das Thema HR eingetaucht und haben was zum Thema Talent Acquisition geschrieben. Lohnt sich, also schaut einfach mal vorbei unter omr.com/report und mit dem guten alten Gutscheincode Warenkorb bekommt ihr auch noch 10% auf euren OMR-Report. Wenn ihr vielleicht heute mit eurer Frage dabei wart oder uns generell supporten könnt, geht einfach mal bei Spotify oder Apple vorbei. Lasst uns da 5 Sterne da. Das freut nicht mich, sondern auch das ganze Team. Ich bin Rolf, das war OMR Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. By OMR.